Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Erfreuliches vom Tennis hat gleich Norbert König.
Ja, mit einem deutschen Finalisten in München. Guten Abend.
Und das sind die Nachrichtenthemen dieses Samstags. Dringend nötige Unterstützung für die Ukraine. Das US-Repräsentantenhaus stimmt über neue Milliardenhilfen ab. Anerkennung für Militärdienst. Ampel und Union wollen Bundeswehrsoldaten mit einem Gedenktag ehren. Und die Kanaren haben genug. Zehntausende Inselbewohner protestieren gegen den ausufernden Massentourismus. Für die Ukraine wäre es ein Segen, wenn aus den USA endlich grünes Licht für die ersehnten Milliardenhilfen käme. Schon vor Monaten hatte Präsident Biden die rund 61 Milliarden Dollar beantragt. Doch die Republikaner blockierten im Repräsentantenhaus. Sie haben dort die Mehrheit. Viele lehnen weiteres Geld für die Ukraine ab. Heute nun soll abgestimmt werden. Im Moment läuft die Debatte. Aus Washington, Claudia Bates.
Monatelanger Streit bei den Republikanern. Der Rechte, der Trump-Flügel der Partei, eher russlandfreundlich, blockierte die 61 Milliarden Dollar. US-Geld für US-Sicherheit, nicht für die der Ukraine. Bei der Debatte heute deutlicher Widerspruch der Demokraten. Wir können Demokratie oder Autokratie wählen, Freiheit oder Tyrannei. Zelensky oder Putin. Wir können einen demokratischen Verbündeten wählen oder einen eingeschworenen Feind. Das ist die Zeit der Entscheidung. Lange war der mächtige republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses hin und her gerissen zwischen seinen Parteiflügeln. Dann griff er zu einem Trick. Er hat das vormals umfassende Gesetzespaket aufgespalten. So kann jeder Abgeordnete für das stimmen, was er für richtig hält. Ukraine, vor allem Demokraten. Israel-Hilfen, breite Unterstützung, auch Taiwan soll Hilfen erhalten. Die Gelder für die Ukraine werden zum Teil als Darlehen gewährt. Damit will Johnson seine extremen Parteikollegen befrieden, die ihn absetzen wollen. Amerika zuletzt, Amerika zuletzt. Darum geht es hier. Amerika zuletzt, jeden Tag. Unterstützung für Johnson von den moderaten Republikanern. Ich möchte mich bei Speaker Johnson bedanken, der unter enormem Druck steht und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will und das mit dieser Abstimmung hier absolut tut. Um sich abzusichern, stimmte Johnson sich mit dem de facto Parteiführer Donald Trump ab, der ihn stützte. Danach fand der Speaker den Mut zur heutigen Abstimmung.
Fragen wir noch mal nach bei unserer Korrespondentin Claudia Bates. Vorausgesetzt, das geht jetzt durch. Wie schnell kann die Ukraine dann mit der Hilfe rechnen?
Das könnte dann sehr schnell gehen. Die US-Regierung hat noch nicht veröffentlicht, wie umfassend die erste Hilfslieferung dann wäre. Aber das Pentagon hat die Lieferungen für die Ukraine längst vorbereitet. So ist zu hören, es geht vor allem um Munition, die von der Ukraine so dringend gebraucht wird für Artilleriegeschütze. Es geht um Hilfe bei der Luftabwehr. Es ist keine Frage, dass der Senat, also die andere Parlamentskammer, die Hilfen ebenfalls verabschieden würde. Und Präsident Biden könnte das bereits in den nächsten Tagen unterzeichnen. Und je nachdem, aus welchen Lagern, an welchen Standorten die Waffen kommen werden, zum Beispiel aus Europa, könnten die ersten davon in weniger als einer Woche schon in der Ukraine zum Einsatz kommen, wenn die Abstimmung erwartungsgemäß verläuft.
Vielen Dank nach Washington. Claudia Bates, sollte im Laufe der Sendung noch die Entscheidung kommen, dann lassen Sie wir Sie das natürlich wissen. Wie dringend die Ukraine Unterstützung braucht, um den russischen Angriffen weiter standzuhalten, zeigt Luc Walpott mit seinem Bericht aus dem Osten des Landes.
Rubizhne, ein Dorf östlich von Kharkiv. Hier versucht Olcha Besborodova mit 4 Kindern den Kriegsalltag zu meistern. Strom gibt es seit Wochen nicht mehr, dafür nächtlichen Bombenterror. Es ist furchtbar. Wir sind hier an der Grenze und wenn sie anfangen zu schießen, dann wackelt alles. Mit Gradraketen und mit anderen Geschossen. Wir hören sie, aber zum Glück sehen wir sie nicht. Das Kraftwerk in Kharkiv wurde schon 9-mal von russischen Raketen und Bomben getroffen, wie Dutzende weitere in der Ukraine. Ohne wirksame Flugabwehr, sagt der Gouverneur, seien sie der brutalen Feuerkraft der Russen ausgeliefert. Derzeit ist kein Kraftwerk in der Region mehr in Betrieb, alle sind beschädigt oder zerstört. Strom bekommen wir nur noch sporadisch über Leitungen aus anderen Landesteilen. Die Ukraine ist unter großem Druck. Gestern besuchte Präsident Zelensky an der Donetsk-Front neue Verteidigungsanlagen. Er hofft dringend auf mehr Hilfe, vor allem aus Washington. Für seine Soldaten, ein paar Kilometer weiter im umkämpften Chassiv Yar, ist das amerikanische Milliardenpaket der Strohhalm, an den sie sich klammern. Denn ohne neue Munition ist der Vorstoß der Russen kaum noch aufzuhalten. Wenn die Hilfe nicht rechtzeitig kommt, bleibt uns nur der Rückzug. Nach Dnipro, vielleicht nach Lviv oder vielleicht auch nach Polen. Alles ist möglich. Vorerst aber halten sie noch die Stellung.
Knapp 2 Monate hat die Bundeswehrfregatte Hessen die internationale Schifffahrt im Roten Meer abgesichert. Jetzt endet der gefährliche Einsatz. Insgesamt 27 Handelsschiffe eskortierte die Hessen, um sie vor Angriffen der jemenitischen Houthi-Miliz zu schützen. In 4 Fällen musste sie Drohnen und Flugkörper abwehren. Nun kehrt das Kriegsschiff nach Wilhelmshaven zurück. Ab August soll sich die Fregatte Hamburg an der EU-Marinemission beteiligen. Bundeswehrsoldaten werden bei ihrem Einsatz nicht selten schwer verwundet, körperlich und auch seelisch. Mit einem Veteranentag soll künftig ihre Arbeit gewürdigt werden, und zwar immer am 15. Juni. Darauf haben sich die Ampelparteien und die Union geeinigt. Andreas Huppert hat mehr.
Nordafghanistan, 2. April 2010. Es ist Karfreitag. Deutsche Soldaten geraten in einen Hinterhalt der Taliban, 8 Stunden lang. 3 sterben, mehrere werden schwer verletzt. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zeigt exemplarisch, wie gefährlich der Beruf der Soldatinnen und Soldaten ist. 59 von ihnen verlieren ihr Leben am Hindukusch. Auch deshalb wollen die, die diesen Dienst für Deutschland leisten, endlich mehr Anerkennung.
Wir wünschen uns ja, dass der Fokus der Öffentlichkeit auf die Veteranen gelegt wird durch den Veteranentag. Das ist ja nur der Auftakt. Also diesen Tag mit Inhalt zu füllen, ist, denke ich, viel wichtiger. Und da geht es in erster Linie um Versorgung von Einsatzgeschädigten.
Andere Länder haben längst einen Veteranentag, zum Beispiel die USA. Dort ist der 11. November ein gesetzlicher Feiertag. Auch Großbritannien ehrt seine Streitkräfte mit einem jährlichen Gedenken.
In Deutschland ist es halt traditionell schwierig, der Umgang mit den Soldaten und Veteranen, weil die Verbindung immer zum Zweiten Weltkrieg gezogen wird und dass die Bundeswehr eine eigene Tradition entwickelt hat und auch eine eigene Veteranenbewegung, das ist noch nicht so im Fokus.
Das will die Ampelregierung gemeinsam mit CDU, CSU jetzt ändern und nächste Woche einen Veteranentag beschließen. Neben dem Gedenken soll auch eine bessere Versorgung von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten sowie deren Angehörigen neu geregelt werden.
Experten sprechen vom größten Cyberangriff weltweit, das Opfer der VW-Konzern. In den Jahren 2010 bis 2015 sollen chinesische Hacker massenhaft sensible Daten gestohlen haben zur Motoren- und Getriebeentwicklung und zur E-Mobilität. Das zeigen Recherchen von ZDF-Magazin Frontal und Spiegel. Volkswagen bestätigt den Fall. Die chinesische Botschaft in Berlin zeigt sich empört und betonte, dass China jegliche Art von Cyberspionage verurteile. Mehr zu den Recherchen haben wir online. In der ZDF-Heute-App finden Sie einen Artikel mit Details zum Datenhack. Dort können Sie auch nachlesen, welche Technologien die chinesischen Hacker im Visier hatten. Trotz neuer Vorwürfe gegen den AfD-Politiker, Europapolitiker Bistron, stellt sich die Parteispitze weiter hinter ihn und seinen Kollegen Krah. Parteichef Chrupalla, fehlen Beweise dafür, dass beide Gelder aus russischen Quellen erhalten haben sollen. Chrupalla wörtlich, von daher haben wir keine Möglichkeit, anders zu reagieren, als uns Stand heute hinter die beiden zu stellen. Wer als Bürgergeldempfänger Arbeits- oder Weiterbildungsangebote ablehnt, muss mit Sanktionen rechnen. Zahlen aus dem vergangenen Jahr zeigen, das passiert äußerst selten. Nur bei rund 0,4% erwerbsfähiger Bürgergeldbezieher wurde der Regelsatz gekürzt. Das sind knapp 16.000 Fälle. Seit Januar gelten schärfere Regeln. Jetzt kann das Bürgergeld im Ernstfall auch ganz gestrichen werden. Demokratie unter Druck, gemeinsam für Freiheit Verantwortung übernehmen. Unter diesem Motto wurde heute der Theodor-Heuss-Preis verliehen, benannt nach dem ersten Bundespräsidenten. Ein Preisträger ist der Verein Colorido, das spanische Wort für bunt. Seit Jahren kämpfen seine Mitglieder trotz aller Widerstände für ein buntes Plauen. Cornelia Schiemens berichtet.
Sie stehen auf für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Im sächsischen Plauen ist das keine Selbstverständlichkeit. Die Macher des Vereins Colorido erhoffen sich daher Rückenwind durch die Auszeichnung mit der Theodor-Heuss-Medaille.
Das brauchen wir, denn uns weht schon eine ganze Menge Gegenwind hier an. Bis dahin, dass uns Schaufensterscheiben eingeschlagen wurden, persönliche Bedrohungen ausgesprochen werden. Und dafür braucht man dann so eine Auszeichnung, so eine Würdigung, um auch wieder weiter aufrecht zu gehen.
Im ländlichen Raum Sachsens dominieren Demokratiefeinde. Mit Gesprächen, Schulbesuchen, Konzerten und Demos kämpft Colorido gegen politische Lethargie, gegen eine AfD, die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Mit einer Plakataktion rufen die Macher von Colorido Menschen zum Wählen auf. Im Superwahljahr wichtiger denn je.
Wir wollen dorthin gehen, wo wir vielleicht auch wirklich noch Leute erreichen, die politikverdrossen sind, die demokratiemüde sind, die beim Wählen keinen Sinn sehen. Und die wollen wir irgendwie motivieren und stark machen.
Zu viele Menschen fühlen sich abgehängt. Frust und Unzufriedenheit sind die Folge. Bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen erhielt die AfD bei den unter 30-Jährigen die meisten Stimmen. Es gärt in vielen Familien, sagt Dorita Kolb-Unglaub.
Wir verlieren reihenweise unsere Jugend. Wir setzen uns nicht auseinander, wir diskutieren nicht, die provozieren gerne, das haben wir auch gemacht.
Bildungsarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement im ländlichen Raum überlebenswichtig für die Demokratie.
Heute wurde in Venedig die 60. Biennale eröffnet, die wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Das ist der Eingang des Hauptgebäudes. Fast 90 Länder nehmen mit Pavillons daran teil. Nur der israelische bleibt auf Wunsch der Künstlerin vorerst geschlossen. Barbara Lug über eine Biennale voller Farbe, aber im Zeichen der aktuellen Konflikte.
Schrill, bunt, zart und scharf, so will sich das Kunstspektakel zeigen und breitet die Arme für alle weit aus, besonders für die, die zu oft untergehen. Ich hatte sehr konkrete Kriterien, die Fremden, die Queeren, die Indigenen und die Außenseiter. Knapp 90 Nationen gestalten hier in den Giardini ihre Länderpavillons. Doch die Weltpolitik treibt auch die Kunst vor sich her. Im Zentrum der Krieg in Gaza. Schon im Vorfeld der heutigen Eröffnung gab es Proteste, Boykottaufrufe. Die junge Künstlerin des israelischen Pavillons selbst entschied nach 4 Jahren Arbeit, den Pavillon und damit ihre Kunst so lange zu schließen, bis eine Waffenruhe erreicht ist und die Geiseln frei sind. Punkt. Wir haben entschieden, dass die Kunst warten kann und wir diese Bühne anders nutzen müssen. Fremde überall. Das Motto der Biennale hat sich hier in alle Winkel der Kunst gegraben. Der Eingang des deutschen Pavillons zugeschüttet. Außen ein Signal für Ausgrenzung, innen Visionen für eine bessere Welt und so etwas wie Hoffnung.
Die Kunst kann Brücken bauen. Irgendwo anders werden gerade Brücken zerbombt. In Gaza, in Israel, in der Ukraine, im Sudan. Es gibt ganz viele Orte, wo Brücken zerbombt werden. Die Kunst ist dafür da, diese Brücken aufzubauen.
In diesem Sinne eröffnet die Biennale in Venedig heute ihre Tore für die ganze Welt.
Die Kanarischen Inseln gehören zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen, allen voran Teneriffa. Mehr als 6,5 Millionen Touristen haben im vergangenen Jahr dort Urlaub gemacht. Ein Rekord, der bei vielen Einheimischen jedoch Unmut auslöst. Weil sich auch auf Teneriffa die Schattenseiten des Massentourismus zeigen. Wohnungsnot, Umweltverschmutzung und steigende Preise. Anna Warsberg.
Es reicht ihnen. Mehr als 30.000 Menschen demonstrieren allein hier auf der Urlaubsinsel Teneriffa gegen unkontrollierten Massentourismus. Wir können es nicht mehr ertragen. Wir sind überfüllt. Das Tourismusmodell hat die Inseln bis an ihre Grenzen gebracht. Viele der Wohnungen auf der Insel werden lieber an Urlauber vermietet. Das macht es für die Einheimischen immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Nora Welles arbeitet in einem Hotel, verdient rund 1000 Euro im Monat und lebt notdürftig hier. Die Mieten sind sehr teuer, 700 Euro Minimum. Auch wenn man ein Zimmer für 600 Euro bekommen würde, was bleibt dann noch für Essen und für die Schulden und alles andere? Der Tourismus sorgt für rund 40% der Arbeitsplätze. Hier gleichzeitig reicht es für viele kaum zum Leben. Auf der Insel, die immer weiter zugebaut wird. Während die einen dagegen auf die Straße gehen, genießen die anderen ihren Urlaub.
Die Einheimischen leben ja alle davon, dass wir kommen.
Wenn ich Spanier wäre hier und hier wohnen würde, mich würde das stören persönlich.
Es ist relativ voll, das merkt man, aber nicht unbedingt, dass es Kollaps.
Wütend sind viele, vor allem wegen der Art des Tourismus. Der müsse nachhaltiger werden, fordern sie von der Regierung. Die Einheimischen müssen wahrnehmen, wie der Tourismus ihrer Lebensqualität zugutekommt. Und dafür müssen wir uns darauf konzentrieren, dass sich die Bürger wieder mit dem Tourismus versöhnen. Konkrete Lösungsansätze sind das erstmal nicht. Und die Proteste haben gerade erst begonnen, während immer mehr Touristen kommen.
Es ist eine der Urängste der Menschheit, dass Asteroide auf der Erde einschlagen könnten. Das ist zwar in absehbarer Zeit nicht zu befürchten, trotzdem war die Erleichterung groß, als es den USA vor 2 Jahren gelang, einen dieser kosmischen Brocken von seinem Kurs abzulenken. Die Europäer wollen die Methode jetzt optimieren und schicken noch dieses Jahr eine Sonde ins All. Inken Klinge hat Details.
Die Sonde glaubt, sie sei bereits im All, erklärt der Missionsleiter. Aktuell laufen hier im Forschungs- und Technologiezentrum der ESA in den Niederlanden die Tests für die Hera-Mission. Hera soll im Oktober ins All starten. Ihr Ziel ist der kleinere eines Doppelasteroiden, Dimorphos. Denn auf ihn ließ die NASA vor gut 1,5 Jahren absichtlich ihre Sonde DART krachen, um ihn von seinem Kurs abzulenken. Mit Erfolg. Aber warum haben wir genau diese Ablenkung? Und warum hat sich die Flugbahn auf diese Art verändert? Und wie würde sie sich bei einem anderen Asteroiden verändern, wenn wir dieselbe Technik verwenden? Das kann DART nicht beantworten. Hera soll ganz nah an Dimorphos herankommen und 2 Minisatelliten absetzen, um etwa den Einschlagkrater und die Masse des Asteroiden zu untersuchen. Im Sonnensystem sind rund 1,3 Millionen Asteroiden bekannt, längst nicht alle. Um die Erde gut verteidigen zu können, ist es notwendig, dass wir einen kompletten Katalog der Objekte haben, die ein Risiko darstellen. An der Erfassung der erdnahen Asteroiden arbeiten NASA und ESA kontinuierlich. Und mit DART und Hera an der Abwehr.
Wir sind heute zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage, uns gegen Asteroiden zu verteidigen. Das ist ein Luxus, den hatten die Dinosaurier nicht.
Die Missionen DART und Hera sind ein Test, damit wir vorbereitet sind, sollte ein Asteroid Richtung Erde rasen.
Jetzt zum Sport. Ein toller Tag für Tennisprofi Jan-Lennard Struff. Er hat in München gleich 2 Matchbälle verwandelt.
Ja, klingt kurios, aber auch, weil das Wetter mitgespielt hat. Erst hat Struff nämlich sein wegen Dunkelheit abgebrochenes Viertelfinale gegen den Kanadier Aliassime gewonnen. Und dann zieht er nach einer grandiosen Leistung gegen Vorjahressieger Holger Rune auch noch ins Finale ein.
Dem dänischen Jungstar Rune bleibt nur Respekt für Jan-Lennard Struff. Nach einem Match, das bereits nach 45 Minuten beendet ist, 6:2 und 6:0. Weil Struff den zweifachen Münchensieger von der Grundlinie geradezu erdrückt und weil er nach Stoppbällen auch am Netz begeistert. Auch beim Matchball kommt der favorisierte Däne mit dem Tempo des zweitbesten deutschen Tennisprofis nicht klar. Im Finale trifft Struff nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.
Niederlage im Schlüsselspiel. Nach dem 0:2 gegen Darmstadt 98 wird die Lage in der Fußball-Bundesliga für den 1. FC Köln immer bedrohlicher. Die Hessen haben mit dem Sieg vor 50.000 Fans in Köln den vorzeitigen Abstieg verhindert. Wolfsburgs Torschütze Wind vergrößert beim 1:0 Bochums Sorgen. Gladbach verliert trotz 3 Treffern von Hack noch in der Nachspielzeit in Hoffenheim. Leipzig seit 8 Wochen ungeschlagen, 2:1 in Heidenheim. Am Abend Union gegen die Bayern, ausführlich im Sportstudio. Gestern Frankfurt-Augsburg, 3:1, 3 Spiele morgen. Leverkusen ist Meister. Bayern und Stuttgart im Fernduell um Platz 2. Dortmund braucht 3 Punkte, um wieder mit Leipzig gleichzuziehen. Frankfurt nach dem Sieg gegen Augsburg klar auf Kurs Europa. In der unteren Hälfte darf sich niemand wirklich sicher fühlen. Schon mit einem Unentschieden in Freiburg kann Mainz die Bochumer auf den Relegationsrang befördern. Köln fehlen 5 Punkte zur Nicht-Abstiegszone. 4 Spieltage sind es noch. Im aktuellen Sportstudio ist einer der Leverkusener Meistermacher zu Gast. Geschäftsführer Fernando Caro, live online um 22:30, im TV um 23 Uhr. Die deutsche Frauennationalmannschaft im Rollstuhlbasketball hat sich ebenso wie das Männerteam für die Paralympics in Paris qualifiziert. Zum Abschluss des Turniers in Osaka gelang den Frauen ein deutlicher 58:25 Erfolg gegen die Auswahl Frankreichs. Und Stabhochsprungartist Armand Duplantis hat wieder einmal seinen eigenen Weltrekord verbessert. Wie gewohnt um 1 Zentimeter. Beim ersten Diamond League Meeting des Jahres in Xiamen in China überquert der Schwede 6,24 Meter. Damit ist er inzwischen schon 8 Zentimeter höher gesprungen als Renaud Lavillenie, sein Vorgänger als Weltrekordler. Scheibchenweise ins Universum.
Beeindruckend, ja. Dankeschön. Der April zeigt gerade seine winterliche Seite, teils bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fielen schon im Erzgebirge. Und oberhalb von 400 Metern kann es bis morgen noch mehr werden. Wo die Straßenverhältnisse winterlich werden, sagt uns gleich Christa Orben. Das Heute-Journal mit Christian Sievers gibt's um 22:45 und morgen begrüßt Sie hier Jana Pareigis. Ich hatte heute ein bisschen Knoten in der Zunge, bitte sehen Sie mir das nach. Alles Gute Ihnen, ein schönes Wochenende noch und auf bald.
Guten Abend. Ja, der spätwinterliche April hat es heute Nacht noch einmal in sich. Denn die Schauer um dieses kleine Tief gehen jetzt mehr und mehr in Schnee über. Und das bedeutet kräftigen Schneefall, zum Beispiel im Sauerland, im Weserbergland, im hessischen Bergland und im Thüringer Wald oberhalb von 300 Meter, teils auch bis in tiefe Lagen. Und das können Neuschneemengen von um 10 Zentimeter werden. In der zweiten Nachthälfte ist auch der Süden betroffen. Stellen Sie sich morgen früh also auf erhebliche Verkehrsbehinderungen, auf Glätte und auf Schneebruch ein. Im Nordosten ist die Nacht sternenklar, aber nicht weniger winterlich, denn dadurch sinken die Werte hier auf frostige -4 Grad. Auf den Inseln bleibt es bei +4 Grad. Morgen schneit es im Süden oberhalb von 400 Meter weiter, an den Alpen um 10 Zentimeter. Sonst regnet es hier, vereinzelt gibt es nachmittags Gewitter. Im Norden ist es insgesamt freundlicher, auch wenn mit diesem frischen Nordostwind mal einige Schauer transportiert werden. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad. Kritischer sind im Moment aber die Nachttemperaturen. Die haben das Potenzial für deutliche Frostschäden und sinken mehrere Nächte hintereinander auf Werte bis -5 Grad. Tagsüber ist es in der neuen Woche weiterhin recht kühl und es bleibt bei wechselhaftem Aprilwetter. Tschüss.